Vielen Dank, das macht doch gleich Mut und lädt ein für kommenden Freitag, 18 Uhr, oder? Noch mehr zu singen, in Gottes Gegenwart zu treten und ihn zu loben. Ja, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mein neues Sakko auflasse heute Morgen. Warum ich es auflasse, ist der Grund, ich habe ein neues Hemd, falls jemand fragt nachher. Auch eine neue Krawatte und einen neuen Gürtel. Die Hose ist auch frisch gewaschen, Martin. Ja, guten Morgen und noch ein gesegnetes neues Jahr 2023. Darf man das noch sagen? Ich denke ja, zumindest den Segen Gottes darf man noch weitergeben und das sollte man das ganze Jahr. Segen weitergeben bedeutet ja dem anderen etwas Gutes wünschen, in Gefahren, in Krankheit, in Entscheidungen, das wollen die meisten ja schon nicht mehr. Oder bei Fragen, die geklärt werden müssen, Gottes Segen, aber das wollen viele ja gar nicht mehr. Sie wollen selber entscheiden. Aber in diesem Zusammenhang passt die Jahreslosung für dieses Jahr, finde ich, sehr gut. Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, Vers 13. Und letzten Sonntag ist der biblische Zusammenhang dieses einen Verses bereits gut herausgearbeitet worden. Eine missbrauchte Sklavin war auf der Flucht. Sie begegnet Gott in der einsamen Wüste und er macht ihr Mut. Er schickt Hagar aber wieder zurück in die Ausgangssituation, aus der sie eigentlich geflohen war. Denn Gott hat nicht nur die Hagar gesehen, sondern auch den Abraham, die Isai und das Kind. Und alles, was weiterkommt, die ganze Geschichte. Dieser Gott, der Raum und Zeit geschaffen hat und sich an sein Wort, die Bibel, festgebunden hat, er sieht mich. Hat Hagar festgestellt und wir letzten Sonntag auch. Er hört also nicht nur meine Gebete, mein leises oder vielleicht lautes Rufen, sondern er sieht mich auch, wenn ich still bin. Oder vielleicht zu unruhig für ihn. Oder mich sogar verstecken will. Passi preti di jacau tuti ke. Ist jemand da, das Lied kennt? Otto? Ist nicht da? Der ist noch krank, oder? Nehmen wir es mit ins Gebet. Kennt jemand das Lied? Das war Sinti-Sprache, wenn ihr fragt, was hat denn der Andi mit Sinti-Sprache zu tun? Nun, in der Kinderstunde, wo ich früher war, da waren viele Sinti und Roma. Und wir haben dieses Lied gesungen, damit sie es auch mitsingen können und verstehen. Letzten Sonntag ist das Lied schon angesprochen worden. Hört nochmal hin. Passi preti di jacau tuti ke. Richtig, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und wenn das jetzt von mir auch nicht Vogue-konform war, entschuldigt, aber dieses Lied ist trotzdem etwas Besonderes, was uns Kindern immer bewusst war. Gott sieht mich. Es sollte uns Erwachsenen auch immer wieder bewusst werden. Ja, dieses Lied ist halt eine Frage an uns alle, auch wenn es dem einen oder anderen vom Inhalt vielleicht nicht her gefällt, ist mir vollkommen egal, weil Fakt ist, Gott sieht mich. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und die Frage ist, wie geht Gott damit um? Manche sagen ja scherzhaft, Gott sieht alles, aber er verrät nichts. Nun, ich möchte euch heute Morgen ein Bild mitgeben, welches die meisten von uns sehr häufig vor Augen haben. Ein Schreibtisch im Büro oder eine Arbeitsplatte in der Küche. Okay? Ich selber habe zwei Schreibtische. Einen zu Hause und einen im Dienst bei der Arbeit. Ach ja, eine Arbeitsplatte in der Küche haben wir natürlich auch. Aber zuerst, ich wollte euch eigentlich die Schreibtische mal fotografieren. Ja, und euch die dann so schön am Beamer zeigen. Aber dann habe ich das doch lieber gelassen. Wisst ihr warum? Nun, diese zwei Schreibtische sehen ganz komplett verschieden aus. Ganz komplett verschieden. Und man könnte kaum glauben, dass an einem und demselben Schreibtisch diese beiden verschiedenen, eine und dieselbe Person arbeitet. Der erste Schreibtisch, der ist weiß gestrichen, ist ein einfaches Holzbrett auf 4 Füßen selber gebaut. Der zweite ist elektrisch höhenverstellbar, auf 2 Füßen und schön glänzend lackiert. Der erste ist übervoll mit Zetteln, gesammelte Sachen, alles Mögliche. Der zweite ist akkurat aufgeräumt. Auf dem Tisch steht ein Kalender und ein Familienfoto. Auf dem ersten, da steht ein alter Computer-Tower und unter der Tastatur noch ein Laptop. Auf dem zweiten Schreibtisch stehen 2 große Monitore, nur so ein kleiner Mini-PC. Unter dem ersten Schreibtisch liegen Schuhe und eine Menge Kabel auf dem Boden, die nach oben führen. Und unter dem zweiten Schreibtisch befindet sich ein Rollcontainer mit abschließbaren Schubladen. Vor dem ersten Schreibtisch ist ein alter Holzstuhl mit einem Sitzkissen drauf, der Drucker in Greifweite. Beim zweiten Schreibtisch ist vor dem Schreibtisch ein 24-Stunden-Büro-Drehstuhl, vielleicht gehe ich deswegen immer zum Dienst, und der Drucker steht auf dem Flur. Ich hatte euch natürlich ein Foto von dem zweiten, schön aufgeräumten, variablen, toll zu präsentierenden, Instagram-mäßig vorbereiteten Schreibtisch mitgebracht. So gut aufgeräumt, sogar die Daten auf dem PC sind alle ordentlich geordnet. Jetzt dürft ihr mal raten, welcher Schreibtisch wo steht. Der A, der steht bei mir zu Hause, und der B bei mir beim Dienst. Eine Idee? Genau, ich habe schon verraten. Klasse, Andreas. Ja, der zweite, der schöne, steht natürlich beim Dienst. Es ist alles so schön aufgeräumt. Jetzt wäre es doch logisch, wenn ich beigehe und übertrage das. Wäre ja nicht so schwierig. Könnte ich ja machen. Okay, ich sehe schon, einige schalten jetzt schon ab und sagen, mit so einem unaufgeräumten Schreibtisch kann ich überhaupt nichts anfangen. Bei mir sieht die Arbeitsplatte in der Küche auch immer wie geleckt aus. Alles sauber und ordentlich und jederzeit könnte das einer Inspektion vom Chef, den Schreibtisch oder von der Schwiegermutter in der Küche standhalten. Kein Problem. Und die Frage, ob voll und unaufgeräumt sehr viel Arbeit bedeutet, während die Sauberkeit und Ordnung, du kochst wohl nie, bedeuten könnte, na egal. Aber was hat jetzt dieser Schreibtisch, diese Arbeitsplatte mit der Jahreslosung 2023 zu tun und einem Gott, der mich sieht? Dazu möchte ich heute mit euch 3 Bereiche anschauen. Oben auf der Platte, was ist da? In den Schubladen und dann im Papierkorb. Der erste Blick fällt natürlich oben auf die Platte, auf das Offensichtliche, auf das Öffentliche, auf das, was einsehbar ist. Das ist das, was wir Menschen so vor Augen haben. Das sieht auch Gott. Er sieht das, was du oben hast, was du präsentierst. Das ist diese Arbeitsplatte unseres Lebens. Was hast du da stehen? Was präsentierst du da? Was soll jeder sehen? Mal kurz nachdenken, deine Arbeitsplatte, dein Schreibtisch. Auch wenn du jetzt an deine tatsächliche Arbeitsplatte und Schreibtisch denkst, ich meine jetzt auch das, was das öffentliche Leben angeht. Das, was jeder sofort sieht. Das, was du vielleicht sogar im Status bei WhatsApp, Facebook, Instagram oder sonst wo gerne zeigst oder hier im Gottesdienst präsentierst, so wie ich eingangs mein neues Sakko, mein neues Hemd. Das war übrigens der Grund. Ja. Was soll öffentlich sein bei dir? Wie sieht das auch aus? Klar, der erste Punkt, den sieht man sofort, könnten wir eigentlich deswegen gleich abhaken. Aber wie ist das? Was präsentieren wir denn da? Was wollen wir denn präsentieren? Möglichst was Schönes, unseren Reichtum, unsere Güter, unseren perfekten Körper. Alles, was wir gerne zeigen wollen. Und Jesus sagt aber, pass auf, dass du da nicht dein ganzes Leben ranhängst. Er hat da nichts gegen, aber möchte, dass du als wiedergeborener, freier Mensch ihm nachfolgen kannst. Aber es wird wohl niemanden geben, der sagt, ich habe auf der Platte nichts, gar nichts stehen. Jeder hat in seiner auf seiner Lebensplatte oben auf dem Schreibtisch etwas stehen. Doch halt, auch hier entdeckt Gott etwas Gutes, was du vielleicht übersehen hast. Ich lese einmal aus Matthäus 25, 31 bis 40. Etwas, was Gott dort sieht, was du vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast. Matthäus 25, 31 bis 40. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis besucht und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem diesen geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan. Gott sieht also auch das Gute, was du vielleicht gar nicht so wahrnimmst. Vielleicht das Lächeln, was du einer unbekannten Person schenkst, was daraus wird, das wird vielleicht erst in der Ewigkeit deutlich werden. Aber es gibt auch genau das Gegenteil von dem. Die Schubladen des Schreibtisches. Als zweiter Punkt. Diese Bereiche öffne ich nur für mich selber und für andere natürlich sehr ungern, nicht wahr? Es ist alles, was eben nicht öffentlich ist, alles, was unsichtbar ist. Das sind meine Gedanken und Wünsche, die positiven und die negativen. Es sind die Worte, die ich spreche mit jemandem, über jemanden. Und sollte der Chef zu einer Inspektion kommen und sagen, ich will auch mal in deinen Schreibtisch gucken, in diese Schubladen, boah, dann würde ich schnell aufräumen, ne? So ein paar Akten liegen da vielleicht mit Aufträgen, könnte man ja, ne? Dann halt nicht mehr da drin haben. Man könnte da drin irgendwelche Sprüche haben über Mitarbeiter oder gar über den Chef, boah, das wäre peinlich. Deswegen lieber weg damit. Oder die Schwiegermutter bietet sich an, in der Küche beim Kochen zu helfen und fragt nach einem Topf. Oh, stopp, nicht an die Klappe. Wenn du die öffnest, wirst du von Tupperdosen erschlagen. Oder aber, dass eine Mehltüte, die schon ganz schimmelig ist, wenn du die anfasst, macht das, pff, sorry, ich weiß nicht, ob das geht, aber ja, da bitte lass die Finger davon. Das sind also die Sachen, die wir in unserem Leben haben, die wir nicht so gerne zeigen, die wir lieber verdeckt, versteckt lassen. Und ich kann euch sagen, so wie die Arbeitsplatte für jeden etwas Öffentliches ist, genauso ist auch diese Schublade etwas, was jeder hat, ob er will oder nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Es sind Sachen, die wir nicht zeigen wollen, die wir aber alle haben und ständig nutzen. Mein erster Gedanke bei dieser Jahreslosung, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir ging der erste Gedanke in eine ganz andere Richtung als die Geschichte aus 1. Mose. Bei mir ging es um eine Geschichte, eine Begebenheit der Bibel, wo ein Mann zu Jesus kommt, er zu Jesus gebracht wird und er erkennt den versprochenen Messias. Ich möchte diese Geschichte mal lesen. Johannes 1 steht die, Johannes 1, Vers 47 bis 51. Da geht es um die ersten Jünger Jesu. Johannes 1, 47, 51. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu Philippus: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm und sprach: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über des Menschen Sohn. Jesus hat den Nathanael unter dem Feigenbaum gesehen. Gebildete Theologen gehen davon aus, dass dies das Lesen der Schriftrollen bedeutet, also das Beschäftigen mit Gott. Angeblich so eine Redewendung damals. Das könnte möglich sein. Aber davon lesen wir hier nichts. Wäre im Tempel, in seiner Studierecke oder in seinem Prophetenstübchen gesessen und gerade mit Gott im Gespräch und auf der Suche in den Schriftrollen, dann wäre er jetzt vielleicht aufgesprungen und hätte gesagt: Endlich, der Messias ist da, ich komme mit. Das ist die Antwort, die ich erwartet habe. Aber er reagiert ganz anders. Er sagt: Echt jetzt? Überlege einmal, ein Messias aus Nazareth? Das geht schriftgemäß schon mal gar nicht. Der Feigenbaum, den Jesus anspricht, kann auch ein Ort gewesen sein, wo Nathanael vor vielen Jahren ganz alleine verzweifelt geweint hat und dort möglicherweise Gott angeklagt hat. Er vielleicht seine Fragen an Gott gestellt hat: Wieso, warum Gott? Oder es war ein Ort, wo er sich hingeflüchtet hatte, wenn er seine Gedanken ordnen wollte, oder als Kind, wenn er geflüchtet ist, um Ruhe und Sicherheit zu haben. Wir wissen es nicht. Dort hat Jesus Nathanael schon gesehen. Niemand anders hat das gesehen oder mitbekommen. Aber der Messias, der Sohn Gottes, der hat das gesehen. Und jetzt nennt Jesus diesen besonderen Ort im Leben des Nathanael. Und dieser ist sofort überzeugt, dass Jesus der versprochene und vorhergesagte Messias ist. Er versteht meine geheimen Gedanken. Und Nathanael hofft, jetzt bei Jesus diese Antworten zu bekommen und möglicherweise auch Heilung zu erfahren. Das, was er damals unterm Feigenbaum gesucht hat. Und in dieser Gemeinschaft mit Jesus, dort möchte er aufräumen. Dort möchte er es anpacken, wie so ein guter Freund, den du sagen kannst: Du, mit dem Schreibtisch, ich komme da nicht so zurecht, das, was oben drauf ist, hilf mir doch mal, und vor allen Dingen in den Schubladen. Da habe ich so ein paar Sachen drin, das wäre toll, wenn du mir helfen könntest. Ich vertraue dir meine Gedanken an, das, was sonst keiner sieht, aber du bist mein Freund. So geht dieser Nathanael zu Jesus. Kannst du mir helfen? Bitte komm in diese meine nicht öffentlichen, geheimen Bereiche. Ich vertraue dir. Du wirst mich nicht enttäuschen, das glaube ich. Ordnung in mein Leben zu bringen, ist doch eine gute Sache. Man findet anschließend schneller was. Würde ich mir meinen dienstlichen Schreibtisch für zu Hause als Vorbild nehmen, oh, das wäre schön, da wird meine Frau sich auch freuen. Und es wäre aufgeräumt. Und wenn wir Gäste haben, würden sie sagen: Oh, du hast aber einen schönen Schreibtisch. Aber das ist gar nicht so einfach. Da braucht man ab und zu mal Hilfe. Jemand, der sagt: Guck mal, das ist alt, das muss weg oder nicht. Das gehört hier nicht mehr her. Wie ist das? Hast du so einen Freund in Jesus gefunden? Hast du diese Hoffnung? Kannst du wie Nathanael zu Jesus gehen? Wir nennen das heute Beten, also mit Gott reden und von ihm Hilfe erwarten. Hast du das auch erlebt, dass er mithilft aufräumen, die Sündenschuld vergibt, und dass er mit dir durchs Leben geht, wozu Jesus den Nathanael eingeladen hat, das nennen wir Wiedergeburt. Ein neues, geheiligtes Leben mit Jesus zu führen. Er sieht dein Herz, das ist das Zentrum deines Lebens. Und damit sind wir übrigens schon mitten im dritten Punkt. Die Mülltonne, der Abfall. Ja, dort findet man üblicherweise alles, was schiefgegangen ist, nicht wahr? Das, was weg soll. Er stinkt, es ist falsch und soll nur weg. Hast du auch so einen Eimer in der Küche unter der Spüle oder so einen Papierkorb neben deinem Schreibtisch stehen? Für Sachen, die weg sollen, für immer? Aber Vorsicht, nicht hineinfassen. Das könnte heftige Wunden bringen und wieder aufreißen. Die Glasscherben, die da mit drin sind, das zerbrochene Porzellan. Es kann gefährlich sein. Deswegen, da drin rumwühlen, ist für uns oder für Freunde auch nicht immer hilfreich. Aber es sind Sachen, die zerbrochen sind, die nur noch verschwinden sollen, nicht wahr? Das liegt in diesem Mülleimer. Etliche haben ja sogar verschlossene Mülltonnen mit einem Schloss dran. Und sie haben Aktenvernichter, damit ihre Daten und ihre Untaten nicht mehr nachvollzogen werden können. Es soll vernichtet werden, zerrissen, verstreut, weg. Ja, manchmal schämen wir uns ja sogar für unseren Müll, nicht wahr? Den wir in unserem Leben so produzieren. Und nein, ich meine damit nicht den neu erfundenen, modernen, biologischen Fußabdruck, sondern den Müll unserer Gedanken und unserer Taten, die viel, viel zerstörerischer sind als so ein Stück Plastik oder Gummi. Ich meine diesen Klimakiller zwischen uns Menschen. Taten und Worte, unser Verhalten, was Trennt und Verletzungen, Mord und bis zum Krieg führt. Ich meine diese Verunreinigung des Herzens durch schlechte Gedanken, durch die Abstumpfung unserer Seele, durch den Medienkonsum und die Sünde, die uns von Gott trennt. Und dagegen ist jeder Dieselmotor und jedes Kohlekraftwerk ein Witz. Aber die Menschen ohne Gott können nur sehen, was sie vor Augen bzw. in der Nase haben. Nur das nehmen sie wahr, ohne das Wesentliche sehen zu können. Ohne diesen beständigen Gott kann man nur das sehen, was man vor Augen hat. Das, was oberflächlich ist, behaupte ich einmal. Wir Deutschen, wir haben unseren Müll getrennt. Wir haben unseren Müll gewaschen und jetzt versucht man, das bisschen Plastik zu vermeiden, beziehungsweise den Dreck woanders entstehen zu lassen. Nur nicht sichtbar für uns. Was für eine Heuchelei. Dabei geht es nicht um Plastik oder sowas, sondern auch um das, was in unserem Herzen ist. Es werden in unserem Land so viele absurde Dinge getrieben, es ist häufig nur noch zum Kopfschütteln. Die Innenweltverschmutzung. Die Innenweltverschmutzung ist viel schlimmer, viel, viel schlimmer als die Umweltverschmutzung. Der Dreck im Herzen, das ist die Sünde, wie es die Bibel nennt. Und sie, diese Verunreinigung, bringt nicht nur heiße Sommer mit ein paar Grad mehr, was kommen wird, sondern es bringt echte Hitze in der Ewigkeit, in der Ferne, in der Verdammnis von Gott, in der Hölle. Da ist es mal heiß. Das ist viel schlimmer. Wie geht Gott jetzt eigentlich mit diesem Dreck, mit diesem Müll in unserem Herzen um, den wir so produzieren, durch unsere Fehler, durch unser Fehlverhalten, die Sünde gegen Gottes gute Ideen für mein Leben? Wie geht Gott damit um? Nun, davon lesen wir eine Begebenheit auch im ersten Buch der Bibel, wie die Begebenheit der Jahreslosung mit Hagar. Nur ein paar Kapitel vorher. 1. Mose 3, die Verse 6 bis 10. 1. Mose 3, die Verse 6 bis 10. Und die Eva sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er angeblich klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Die Geschichte kennen wir alle zum Garten Eden. Da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten sich Feigenblätter zusammen, machten eine Schürze und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich versteckt. Ja, und dann kam Ausreden statt Umkehr, die Schuld auf andere schieben, statt um Vergebung zu bitten. Es ist genau dasselbe wie heute. Gott hat die Sünde gesehen, er hat auf Umkehr gewartet und er hat sogar gesucht. Wo bist du? Das bedeutet nicht, dass Gott Adam und Eva nicht gesehen hätte. Buh! Erwischt! Tot umgefallen! Das ist nicht die Art der Liebe Gottes. Nein, ein Gott, der mich sieht, aber so handelt er nicht, sondern so wie bei Adam und Eva. Er kommt, er fragt, er ruft, er sucht, er steht vor der Herzenstür und wartet, dass du das Angebot annimmst. Sein Angebot, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Er blickt voller Verständnis und Liebe auf deine Schreibtischoberfläche, was du präsentierst, was öffentlich sichtbar ist. Er kennt alles, was in deinen Schubladen des Lebens verräumt ist, was du da auch versteckst, das, was geschehen ist. Und er möchte dir beim Ordnen helfen. Und Gott hat für den Müll unseres Lebens versprochen, ihn da zu versenken, wo es im Meer am tiefsten ist, wo niemand es rausholen kann und wieder präsentieren. Für die Sünde, für meine Schuld ist Jesus am Kreuz gestorben. Und sein Blut deckt meine Sünde zu. Ich und du, wir dürfen vor Gott gerecht erscheinen. Denn wenn Gott uns anblickt, wenn er uns sieht, dann sieht er diese Sündenvergebung durch seinen Sohn aus Gnade, durch die Stellvertretung Jesu und die Versiegelung durch den Heiligen Geist, den alle Wiedergeborenen bei der Wiedergeburt bekommen haben, bei der Bekehrung. So sieht Gott dich. Das ist der Segen, den Gott bereithält, auch 2023, für dich, für uns, ein Blick voller Liebe und voller Erbarmen mit uns Menschen. Und wenn ich das echt begriffen habe, dann kann ich das gerne sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Dann kann ich das auch gerne singen. Passi pri, titi jakau tutiki. Müsst ihr nicht können, ihr könnt auch singen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Also, wenn du morgen oder vielleicht heute Nachmittag wieder an deiner Arbeitsplatte in der Küche stehst oder du morgen auf deinem Büro bist und dort vor dem Schreibtisch sitzt, dann denke daran, da ist ein großer Gott, der dich unendlich lieb hat und der dich sieht. Amen.